In Christus, geliebte Geschwister, liebe Gäste, ich grüße uns alle in den Namen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Nun, ich bin Arzt im Ruhestand und diene auch dem Missionswerk Christen im Dienst an Kranken. Und wir verbinden immer gern, dass wir erst helfen, als Krankenschwester, als Arzt, und dann auch Zeugnis geben von Jesus Christus. Und heute habe ich noch einen Gast mitgebracht. Mustafa, komm mal bitte nach vorne. Er stammt aus Bagdad, aus einer strengen muslimischen Familie. Und er rief mich vor einiger Zeit an, ich möchte gern Christ werden. Da denke ich, die Sache ist gefährlich. Am besten treffe ich mich mit ihm im Krankenhaus. Falls er zuschlägt, werde ich gleich behandeln. Naja, aber ich schaue Leuten in die Augen, da wusste ich, wie seine Sehnsucht nach Jesus Christus ist. Er hat sich zu Jesus bekehrt, ja, und möchte Jesus dienen, hat ihn im Herzen, ja. Und wird natürlich von der Familie verstoßen, wir wollen da nicht in Einzelne, ist er da, nicht? Aber ist jetzt, wohnt in Dresden jetzt auch, ja. Und so sind wir dankbar, nicht, dass er auch Jesus Christus im Herzen hat, ne? Wenn uns Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, dann will er damit sagen, auch alles, was wir sehen, auch wir selbst werden vergehen einmal auf dieser Erde. Aber Gottes Wort währt ewig. Und was er zusagt, gilt auch ewig. Er ändert sich nicht seine Meinung. Wir kennen ja das auch. Uns persönlich passiert es wohl auch oft, dass wir Meinung ändern müssen. Und es ist die absolute Wahrheit. Ja, vielmehr, Jesus selbst ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, Gott sagt sein Wort auch schon lange voraus. Und bedenke, als Jesus noch nicht die Erde betrat, 700 Jahre ungefähr vorher, sagte er, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und das lesen wir in Jesaja 65, Vers 17. Dies war bereits damals so. Und diese neue Erde, der man der vorigen nicht mehr gedenkt und auch nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und dann geht's noch weiter. Diese Erde wird ewig dann Bestand haben. Wir leben also in einer vergänglichen Welt, ja. Das ist also die wunderbare Zusage und darauf gehen wir zu. Nun, im Petrusbrief lesen wir dann auch, wir warten auf die neue Erde. Warten Sie auf die neue Erde und den neuen Himmel? Aber das hat uns vorhergesagt. Und Jesus hat auch selbst seine Abschiedsrede, seine Endzeitrede gegeben, die in Matthäus 24, Vers 1 bis 14 steht und ich möchte die uns vorlesen und das soll auch unser heutiger Predigttext sein. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird die Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich dagegen sein und Erdbeben werden sein hin und her und Hungersnöte. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Nun, die Jünger bestaunen die architektonische Schönheit des Tempels und wollen Jesus auch dazu einladen, den Tempel zu bewundern. Aber Jesus tut das nicht. Nun, das ist auch ein Beispiel eigentlich für die frühe Christenheit. Als sie sich in den Häusern hin und her versammelten, dann war das Wort Gottes im Mittelpunkt, ne? Sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Später, als die architektonischen Tempel dazu kamen, ja, da bewunderten sie die Architektur. Und was passierte noch? Nach und nach kamen die Irrlehren dazu. Später dann Anbetung von Maria, der Heiligen und so weiter. Was will Jesus uns damit sagen? Er will sagen, nur das Wort Gottes brauchen wir. Das genügt. Jesus genügt, ja, für uns. Deshalb ist die Frage auch an uns, orientieren wir uns nach dem Vergänglichen oder nach dem Ewigen? Das ist eine wichtige Frage auch im Alltagsleben. Und ich möchte das in ein Lied kleiden. Geht nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet zuerst Gottes Reich und alles andere, das wird euch auch zuteil. Halleluja, 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 Halleluja. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, sagte Jesus. Und das geschah dann auch 70 Jahre später durch die Römer unter Kaiser Titus, wurde Jerusalem vollkommen zerstört. Vor einem Jahr war ich in Mazedonien, machte bei dem Missionar Simon Polycarp und ich fragte ihn dann, ja, ich würde gern nach Philippi gehen, wo die erste Christin Lydia, da sagte er mir, da ist nichts mehr zu sehen. Da gab es ein Erdbeben, das ist eigentlich ein Stein auf dem anderen geblieben. Ja, das bringt uns nachdenklich. Kein Religionstheorismus will Jesus uns zeigen, sondern sein Wort. Nicht? Wir sollen uns an das Unvergängliche halten, an Jesus Christus. Und so ist es für mich auch wichtig, dass ich dann morgens bete, Herr, schenke mir einen Menschen, dem ich ein Zeugnis sein kann, dass du der Retter bist. Nun, die Jünger hatten drei Fragen an Jesus. Die erste Frage lautete, wann wird der Tempel zerstört werden? Zweitens, was wird das Zeichen seiner Wiederkunft sein? Beziehungsweise, welche übernatürlichen Ereignisse werden seiner Wiederkunft vorausgehen? Und drittens, was wird das Zeichen seiner Vollendung der Zeitalter sein? Hierzu einige Gedanken, sagte ich auch schon aus der frühen Christenheit. Jesus will uns immer hinführen auf das Ewige, dass wir das immer im Blick haben. Als Jesus selbst vor Pilatus verhört wurde, fragte Pilatus ihn, bist du ein König? Und dann sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, das geht, das ist unsere Zukunft, das ist auch unsere himmlische Heimat. Nun mit den Naturkatastrophen, Jesus, in der Bibel lesen wir dann weiter, auch wie die Wiederkunft Jesu sein wird. Und zwar an verschiedenen Stellen auch, das Markus sagt es auch und Lukas auch, das lesen wir, das Kommen des Menschensohnes in Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Kosmische Katastrophen also. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels und mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln und von den vier Winden, vom Ende des Himmels bis zur anderen. Also Katastrophen kommen auf uns zu. Und hier hat Jesus auch in seiner Endzeitrede auch schon die Naturkatastrophen erwähnt. Erdbeben nehmen ständig zu, dann die Kriege, Kriegsgeschrei. Aber am meisten warnt Jesus vor den falschen Propheten. Was sind die falschen Propheten? Ja, das sind die anderen Religionen, werden immer stärker, Buddhismus und so weiter. Ja, dann Bibelkritik nimmt immer mehr zu, ja. Und dann aber auch die Alternativmedizin. Und zwar, der Ansatzpunkt ist Gesundheit um jeden Preis. Nicht? Wenn man Menschen fragt, wie oft haben ja Patienten gesagt, nicht wahr, Herr Doktor, die Gesundheit ist doch das Wichtigste. Und dann muss ich immer sagen, nein, die Rettung ist das Wichtigste für die Ewigkeit. Und sie wird auch fälschlicherweise bezeichnet als Naturheilkunde. Sie ist wie wir gleich hören, übernatürlich. Ja? Und dann wird behauptet, sei ohne Nebenwirkungen. Und das stimmt also nicht. Nun, um das zu prüfen, haben wir zwei Bibelstellen, zum Beispiel Thessalonicher 5,21, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Wir müssen prüfen. Wie prüfen wir? Einmal geistlich prüfen wir und dann auch wissenschaftlich müssen wir prüfen. Beides, ja. Und die zweite Stelle, die vielleicht noch wichtiger ist, Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehrentrug, gegründet auf die Lehre von Menschen und die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Nun kann man sagen, ja, ich habe das nicht gewusst. Dann sagt die Bibelstelle Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Also wenn wir das nicht wissen, ich meine, bei Alternativmedizin steht ja immer D1 und so weiter drauf. Wenn ich es nicht weiß, dann bete ich. Nicht? Herr Jesus, zeige mir, ist es von dir oder ist es nicht von dir? Ja? Ich gehe auch in Altersheime noch und im katholischen Altenheim, da singe ich gerne, noch dringt Jesu frohe Botschaft, ich marschiere da rein. Ich brauche keinen Termin, weil ich ja Arzt da vorher war. Wie ich meine Patienten besucht habe, besuche ich die weiter. Und jetzt im Ruhestand sehe ich natürlich ehemalige Patienten immer und sage, sie waren doch auch Lieblingspatienten von meiner Frau. Ja? Und dann nickt die natürlich, aber es waren andere natürlich auch Lieblinge, das verschweige ich natürlich. Ja, und dann sage ich auch nicht, wo die dunkle Welt ist. Ja, wo ist die dunkle Welt? Immer außerhalb von Jesus, ist alles dunkel. Das müssen wir wissen. Er ist das Licht der Welt, ja. Also das sollen wir alles prüfen und bitten und darüber beten auch. Ja, nun ist es so, Jesus hat die Vollmacht, alle Krankheiten abzuschaffen mit einem Satz, ja. Krankheiten sind ja Folge des Sündenfalls. Nicht in jedem Fall habe ich gesündigt, wenn ich krank werde. Nicht? Christen werden also auch krank und müssen ja auch alle sterben. Nicht? Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nun sagt jemand ja am Teich Bethesda, da ist er doch an den ganzen Kranken vorbeigegangen. War er denn unbarmherzig? Warum hat er die nicht geheilt? Ja, ist die falsche Richtung. Nicht? Jesus hat den einen geheilt, der 38 Jahre dort schon lag, nicht? Um seine Vollmacht und seine Barmherzigkeit zu zeigen. Aber er hat nicht die Krankheiten abgeschafft dort. Nicht? Nun, bei der Alternativmedizin, und das muss man immer prüfen, was ist die Wurzel, so auch die Frucht. Die Wurzel sind die asiatischen Religionen und westlichen Philosophien. Und gemeinsame Grundlage für die Akupunktur, Homöopathie, Yoga, autogenes Training und viele andere Methoden ist der falsche Glaube an ein vibrierendes Universum, das heißt an eine unsichtbare, verborgene Kraft und Energie, die universell und übernatürlich ist. Diese Kraftfülle soll hinter dem Universum, der Natur, hinter dem Menschen und auch hinter den Krankheiten als letzte Wirklichkeit stehen. Man spricht von einer kosmischen Kraft bzw. kosmischer Energie. Nach diesen Vorstellungen soll ein innerer Zusammenhang, eine energetische Verbindung zwischen Universum und dem Menschen bestehen. Man spricht auch von einer metaphysischen Einheit. Ein kosmischer Mensch und Krankheiten sind dann eine Energiestörung. Nun zur Homöopathie. Ich würde so sagen, die am meisten also für Christen zu beachten ist. Warum? Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann wird in Allergolie dazu gesagt, ja, ist eine sanfte Medizin. Nicht vom Wort her direkt. Nun, der Gründer, der war Samuel Hahnemann, 1755 in Meißen geboren. Er hatte 9 Kinder, 2 wurden ermordet, einige waren verschollen. Er besaß einen hemmungslosen Hass auf die wissenschaftliche Medizin, die er auch Schulmedizin nannte. Also der Begriff Schulmedizin ist von Hahnemann. Nicht? Ich sage deshalb immer wissenschaftliche Medizin. Jesus bezeichnete Hahnemann als Erzschwärmer und verehrte Konfuzius. Nun zur Homöopathie gibt es 4 Prinzipien. Das Ähnlichkeitsprinzip, das Lebenskraftprinzip, das Prinzip der Potenzierung und das Prinzip des Arzneimittelbildes und der Typenlehre. Nun zum Ähnlichkeitsprinzip. Es bedeutet, Ähnliches soll mit Ähnlichem geheilt werden. Danach soll ein Stoff in homöopathischer Verdünnung dann eine Krankheit heilen können, wenn er die Symptome derselben Krankheit nach Gabe im Gesunden hervorruft. Ich ziehe das also wörtlich hier. Zum Beispiel, Wenn ich einem Patienten Penicillin gebe, bekommt er eine Bronchitis. Dann kann ich mit verdünntem Penicillin die Krankheit heilen. Ein kompletter Unsinn. Ja. Das Lebenskraftprinzip im gesunden Zustand des Menschen wirkt die geistartige Dynamis. Es ist die Kraft, die im materiellen Organismus drin ist und ihn auch steuert, den Menschen wieder in Lebensharmonie zu bringen, nicht zu heilen. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Potenzierung. Um mit dem Geist der Lebenskraft zu korrespondieren, müssen die homöopathischen Arzneien in einen geistartigen Zustand versetzt werden. Durch Verdünnen soll dann dem Arzneimittel innewohnende geistige Kraft zielgerecht freigesetzt werden. Hahnemann nannte dieses Potenzieren oder Dynamisieren. Das geschieht durch Zehnerpotenzen, eigentlich Minuspotenzen. Also Verdünnung 1 zu 10 ist D1, 1 zu 100 D2. Hochpotenzen sind D24 bis D30. Ab D23 ist kein Molekül mehr vorhanden, also nur noch sogenannter Geist. Ja? Der Schüttelvorgang soll der Geistigen dienen, also wird meist vom Erdmittelpunkt soll geschüttelt werden. Dann viertens das Prinzip des Arzneimittelbildes aufgrund einer ausführlichen Anamnese der Charaktereigenschaften, nicht der Beschwerden, ja, wird dem Patienten ein sogenannter Typ zugeordnet. Zum Beispiel der Schneewittchentyp. Das ist ein zartes Mädchen mit schwarzen Haaren, großen Augen, zarten Händen, es friert auch, soll mit Benzoesäure behandelt werden, ja. Beurteilung aus medizinischer Sicht, die Wirkung ist Placebo, Aberglaube oder Okkult. Die geistliche Beurteilung der Homöopathie, das Weltbild oder Menschenbild dahinter, ist wie bei der Akupunktur Harmonie mit dem Kosmos gebracht werden. Das geschieht durch die Einnahme der Medikamente, die durch Verdünnungsschritte potenziert werden und die geistartige Wirkung freisetzen sollen. Es sind die gleichen Geister hinter der Astrologie, die darüber stehen, böse Geister der Finsternis. Ursprung der Astrologie vielleicht dazu, vor 4.000 bis 5.000 Jahren beobachtete der chinesische Kaiser Huang Ti den Sternenhimmel und kam auf die Idee, die müssen einen Einfluss auf das Schicksal des Menschen haben. So wurde die Astrologie geboren und viele Zeitungen senden ja immer das Horoskop dann auch aus dieser Quelle. Als sichtbare Warnung dazu lesen wir Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dann ist noch dazu 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Ich möchte dazu die Stellungnahme lesen der Marburger Erklärung zur Homöopathie. Das ist kein Christen, sondern ich habe sie auch in dem Buch abgedruckt hier, sondern der Fachbereich Humanmedizin 1992. Im Jahre 1992 ist der Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg durch die Marburger Erklärung zur Homöopathie hervorgetreten. Der Text der Beschlussvorlage war damals von Professor Dr. Happle, Direktor der Universitätshautklinik, entworfen worden. Bei der Beschlussfassung selbst war kein Mitarbeiter der Hautklinik stimmberecht. Kann man sich denken, warum, nicht? Der Chef hat bestimmt alles, nicht? Die Beschlüsse wurden damals vom Fachbereich mit 16 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme, 3 Enthaltungen angenommen. Dieses wichtige historische Dokument wird hier mit ausdrücklicher Zustimmung des Dekans wiedergegeben. Nach den Plänen des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen soll die Homöopathie Teil des Gegenstandskataloges für das Medizinstudium werden. Wir sagen hierzu Nein. Der Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg verwirft die Homöopathie als eine Irrlehre. Nur als solche kann sie Gegenstand der Lehre sein. In diesem Sinne reicht das Lehrangebot in Marburg aus. Wir sehen jedoch die Gefahr, dass man von uns Neutralität und Ausgewogenheit in diesem Stoffgebiet fordern wird und sind nicht bereit, unseren dem logischen Denken verpflichteten Standpunkt aufzugeben zugunsten der Unvernunft. Wir betrachten die Homöopathie nicht etwa als eine unkonventionelle Methode, die weitere wissenschaftliche Prüfung bedarf. Wir haben sie geprüft. Homöopathie hat nichts mit Naturheilkunde zu tun. Oft wird behauptet, der Homöopathie liegt ein anderes Denken zugrunde. Das mag so sein. Das geistige Fundament der Homöopathie besteht jedoch aus Irrtümern, Ähnlichkeitsregel, Arzneimittelbild und Potenzierung. Ihr Konzept ist es, diese Irrtümer als Wahrheit auszugeben. Ihr Wirkungsprinzip ist Täuschung des Patienten, verstärkt durch Selbsttäuschung des Behandlers. Wir leugnen nicht, dass sich mit der Homöopathie mitunter therapeutische Wirkung erzielen lassen, wobei es sich um sogenannte Placebo-Defekte handelt und so weiter. Also das ist eine starke Stellungnahme von Nichtchristen, das müssen wir sagen, eine wissenschaftliche Stellungnahme. Ich selbst habe eine Patientin gehabt, die gläubig war und nahm Homöopathie, sie ist in eine Depression gekommen, hatte keine Freudigkeit mehr am Bibellesen. Wir sprachen miteinander, sie tat Buße und wieder ein fröhliches Gotteskind geworden. Nun zur Akupunktur, Anwendungen bei Schmerzen, Migräne, Schlafstörungen, Stuhlverstopfung, Allergie, Depression, Rauchentwöhnung und vieles andere mehr. Ursprung ist die religiöse und okkulte Wurzel des Taoismus, das ist mit Yin-Yang-Dualismus im Kosmos, in der gesamten Natur und auch im Menschen. Die fünf Elemente sollen verbunden sein mit den Planeten, zum Beispiel Jupiter mit Holz, mit Galle und Leber und auch mit der Eigenschaft Wut. Also wenn einer wütend ist, nicht, dann soll das also da mit dem Jupiter zusammenhängen, also nach deren Vorstellung, ja. Dann taoistische Gedankengänge mit dem Kosmos, kosmisch-biologischen Energie, da ist also eine Energie, die nennt man Qi, philosophische System der Haupt- und Nebenmeridiane, das sind Kanäle, durch die die Energie Qi fließen soll. Das wird oft in den Praxen, die das machen, gebildet, Meridiane. Es ist nachgewiesen, dass das nichts mit Anatomie zu tun hat. Das sind philosophische Fantasielinien. Dann die über 1000 Akupunkturpunkte, Punkte, die einen Namen haben. Zum Beispiel Punkt 107 heißt 8 Dämonen. Eine Krankheit ist danach eine Störung der metaphysischen Energie. Die Heilung bedeutet die Beeinflussung der Energie. Die Akupunktur ist nicht wertneutral und die Existenz der Akupunkturpunkte und der Meridiane, wie schon gesagt, sind wissenschaftlich völlig widerlegt. So gehört die Akupunktur auch in den Bereich der Finsternis. Die Wirkung geschieht durch Suggestion und Hypnose. Befreiung in allen Fällen ist nur durch Buße möglich. Nun, Yoga stammt aus dem Hinduismus, wird bei uns als Gymnastik- und Entspannungsmethode angeboten. Gymnastik ist Bewegung, Yoga ist passiv, keine Bewegung. Yoga hat das Ziel, die völlige Herrschaft über Körper, Seele und Geist und damit Öffnung auch für die Finsternis zu erreichen. Es gibt 4 Stufen der Meditation, die dann zur Selbsterlösung führen sollen. Ähnlich wie Yoga ist das autogene Training. Sei ganz ruhig, sei ganz still, ist eine Selbsthypnose mit fernöstlichem Ursprung. Ein Bruder, der auch bei uns im Missionswerk war, ist jetzt nur schon älter, hatte die Aufgabe, dass in der Firma Mercedes, glaube ich, war es, alle Selbsthypnose machen sollen, damit sie besser arbeiten können und mehr zur Ruhe kommen. Und er war Christ und sagte ja, er möchte mal erklären, warum er das nicht machen könnte, er hätte was Besseres, ja. Und dann hat er evangelisiert dort, interessanterweise erzählte er mir, ne? Ich selbst habe meine Chefarztstelle an einem christlichen Haus verloren, weil ich entschieden habe, kein autogenes Training, keine Homöopathie. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern ich habe gesagt, ich habe was Besseres. Für autogenes Training habe ich vorgeschlagen, biblische Seelsorge. Die Leute kommen mit Problemen und das war für mich einfach unbarmherzig, dass sie sich an der Erde legen sollen und sich da hypnotisieren sollen. Und für Homöopathie habe ich gesagt, ich habe Naturheilkunde als wertvolle Ergänzung zur wissenschaftlichen Medizin. Man sah das also nicht ein und ich wurde dann vom Gremium, kam ich. Interessant war, am Tag vor dieser Sitzung, wo ich mich zu verantworten hatte, hat der Leiter des Missionswerkes, Sie werden es kaum glauben, mich angeschrien und sagt, ich nehme Homöopathie, mir passiert nichts. Also das war für mich klar, das war Finsternis, wenn einer anzuschreien fängt. Und so bin dem Herrn aber dankbar, dass er mich da rausgebracht hat, ich sage mal, aus dieser Situation. Hat also meine Frau und 4 Kinder, dann wurden wir auf die Straße gesetzt, nicht? Aber es ist so, dass der Herr was Besseres vorhatte, ja. Ich war ja dann auch bei einem anderen Werk auch tätig in Kassel und da war auch viel Intrigen, wurde behauptet vieles. Und der Oberste sagte mir, Bruder Weise, Ihnen geschieht großes Unrecht, ja. Ich bete jeden Tag für Sie, aber ich muss für den anderen Bruder halten, nicht? Und ja, wie war es dann bei der letzten Besprechung? Dort habe ich meine Frau mitgenommen und dann fing er wieder an, wir haben so schreckliches, wir geben dauernd Probleme mit Ihnen und so weiter. Und da hat meine Frau nur einen Satz gesagt, interessant, was haben Sie eigentlich für uns getan? Das hat ihn mitten ins Herz getroffen, er ist aufgesprungen, weggerannt. Seitdem habe ich nicht mehr gesehen. Ich will nur sagen, das ist ein Kampf gegen die Finsternis, wie wir haben. Und ein anderes schlimmes Ereignis noch dort war, dass der andere Chefarzt hat beauftragt, eine Assistentin, die zu mir gehörte, aber ihm hörig war, dass wenn die nächste lebensbedrohliche Situation kommt, dann soll sie mir nicht beistehen, wir wollen sehen, was er kann. Also halb kriminell kann man sagen, nicht auch, ja. Das hat ein Bruder, der als Student dort war, im Nebenraum gehört und hat sich nicht verhört, ja. Und nun kam die lebensbedrohliche Situation, eine Patientin hatte nämlich ein Perikarderguss, also Herzbeutelerguss. Damals konnte man das noch nicht mit Ultraschall genau ordnen. Und ich musste handeln. Ich musste mit der Nadel punktieren. Und wenn ich 1 Zentimeter zu weit, wurde ich zum Verbrecher oder Mörder. Und wenn ich nichts machte, unterlassene Hilfeleistung. Das war für mich, liebe Geschwister, die schwierigste Situation überhaupt im Leben. Und neben mir stand diese Dame und lachte höhnisch. Jetzt ist nichts mehr zu machen. Ich bin dann auf meine Knie gegangen in mein Zimmer und hab wirklich, der Herr, lass die Finsternismächte nicht überwiegen, nicht? Bleibe bei uns. Dann habe ich das Buch aufgeschlagen und nachgeguckt, welches ist der ungefährlichste Weg darum. Das war mit der Nadel unterhalb der Brustbeine, ne? Die stand neben mir, lachte und die Patientin verdrehte die Augen. Ich war wirklich in der Höhle des Löwen, das muss ich wirklich sagen. Das kann doch nicht sein, ja. Und dann machte sie die Augen wieder auf, die Flüssigkeit lief ab, da ging es besser, konnten sogar nach einer Woche entlassen werden, ja. Aber das war eine Prüfung im Feuerofen, ich sage das mal so, nicht wie wir es bei Daniel dann lesen. Aber der Herr hat mich vorbereitet durch diese 2 Situationen, dass ich die Schule der Demut hatte. Ich war nämlich früher in Amerika gewesen, Harvard und alles, nicht? Und als Professor kann man ja ein bisschen stolz sein, nicht? Aber dass ich da runterkam. Und die größte Entdeckung, die ich gemacht habe, als Jesus Christus in mein Herz kam, waren viele andere Entdeckungen, nicht? Also zum Beispiel im Mikrobereich, bis 10 hoch minus 12 habe ich geforscht, im nicht sichtbaren Bereich und habe eine Ordnung dort entdeckt, der Aminosäuren, die durch die Zellwand gingen, ja, in geordneter Form, da habe ich gestaunt. Aber die Bibel sagt, auch den Schöpfer kann jeder erkennen, wenn er will, nicht? Römer 1. Aber der Glaube, der muss von Jesus auskommen, nicht? So habe ich öfter mal erlebt, da sagte jemand, ja, da habe ich mich entschieden, so bei Zeugnissen, habe ich mich entschieden für Jesus. Nein, zuerst entscheidet sich Jesus für uns, nicht? Einer, der voller Sünde ist, der kann sich nicht anders entscheiden, ja. Aber Jesus zeigt uns, du bist ein verlorener Sünder, du bist auf dem Weg zur Hölle, nicht? Und das treibt uns in die Buße und wir tun Buße dann. Jesus hat uns zugesagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und heilt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, und dann, wer dann Jesus aufnimmt in sein Leben, der wird ein Kind Gottes und der bleibt auch ein Kind Gottes. Ich habe oft erlebt, dass mir jemand sagte, ja, oh, jetzt habe ich wieder gesündigt, Herr Doktor, gehe ich dann verloren. Nicht? Nein, ein Kind Gottes bleibt ein Kind Gottes, weil Jesus gesagt hat, niemand kann sich aus meiner Hand reißen und er ist der Allmächtige. Und will ich Ihnen noch sagen, wie Jesus in mein Herz kam. Nicht? Das war sehr überraschend eigentlich. Nicht? Ich hatte einen Arzt, war 35 Jahre schon alt, und traf einen anderen Arzt, der war auch 35 Jahre alt, hatte Frau und 2 Kinder und hatte die verlassen und lebte mit einer Freundin zusammen. Und alle, die ich fragte, sagen, es ist unmöglich, dass die wieder zusammenkommen. Jeder hatte eine andere Erklärung, ja. Und das hat mein Herz wirklich sehr berührt. Und eines Nachts rief die Frau unter Tränen an, Herr Doktor Weise, helfen Sie uns. Wir sind verzweifelt, meine Kinder, und dass mein Mann wieder zurückkommt. Menschlich unmöglich, ja, aber ich habe Jesus, du siehst doch die Not. Ich bitte dich, wenn es dich gibt, das war, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen, dass du lebst, ja. Und dann, es war abends um 10 und ich diese Anfrage habe ich gestellt. Nächsten Morgen traf ich den anderen Arzt und da sagte er mir, meine Frau und ich haben uns wieder versöhnt. Da kriegte er einen furchtbaren Schreck, ne? Und dachte natürlich daran, dass ich diese Anfrage gestellt habe. Ich sage, ja, Jesus lebt wirklich, hat ja geantwortet. Ne? Und dann standen all meine Sünden vor mir. Ich habe mit 35 Jahren hat man viel auf dem Kerbholz. Ne? Aber ich habe niemanden umgebracht, das darf ich also kennen. Aber Anlogen, Betrogen und so weiter, das will ich gar nicht mit angeben. Das kann man nämlich nicht angeben mit Sünden. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann möchte ich dir nachfolgen, habe Buße getan. Und dann gab er mir auch die schöne Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann fragte ich ihn, wie kann ich dir dienen, Herr Jesus? Und dann sagt er mir, ja, du bist doch Arzt, du behandelst die Menschen, die kommen doch alle zu dir, du kannst sie einladen. Ja, mehr als einladen können wir gar nicht, nicht? Aber wir können beten, dass Jesus diese Seele rettet. Und dann hat er mir eigentlich auch gesagt, hat er mich in viele Länder geschenkt. Aber wie hat er weiter vorbereitet, dass ich mit meiner Frau eine Arztpraxis bekam? Das war als Chef als gar nicht möglich, dass man evangelisieren kann. So viel Bürokratie und alles. Ja, dann waren wir zusammen, meine Frau ist auch Ärztin, nicht? Fachübergreifende Gemeinschaftspraxis. Meine Frau ist also als Allgemeinärztin mit Schwerpunkt Kinderheilkunde und ich Internist auch. Und dann konnte ich dann sagen, liebe Rosemarie, nächste Woche kannst du meine Patienten mal übernehmen, dann kann ich eine Woche nach Russland fahren und da evangelisieren oder in der Mongolei. Oder eine andere Situation auch. Ein Patient ist in Not, dem kann ich nicht 14 Tage sagen, in 14 Tagen gebe ich Ihnen einen Termin. Ne? Dann ist die Not eventuell weg oder ganz schlimm geworden. Dann muss ich sofort handeln, muss sofort zuhören erstmal, ne? Und dann auch einladen, das Evangelium. Wir haben diese Praxis Jesus Christus übergeben, haben alle Literatur daraus mit Brüdern auch zusammen gebetet und dass wir ihm dienen wollen. Das hat der Herr gesegnet. Und so konnte ich dann auch in viele Länder reisen, also Mongolei habe ich 9 Missionsreisen gemacht und da ist auch das Buch, es ist leider jetzt vergriffen, aber ich habe ein paar Exemplare noch. Und da kam ich in die Wüste Gobi, ja, und ein Sandsturm, ich weiß nicht, was für ein Sandsturm war, Sie können nicht mehr gucken, das ist eine furchtbare Situation. Der nächste Mensch vielleicht 300, 400 Kilometer weg, kein Handy, nichts, da stehen Sie dann. Dann haben wir mit Christoph gesagt, wir beten jetzt, aber nicht als erstes, Herr Jesus, bring uns hier raus, trotz dieser großen, sondern wir wollen dir weiter dienen. Wenn du willst, dass wir dir weiter dienen, dann kannst du uns herausbringen. Ja? So haben wir gebetet. Und nach 20 Minuten hat er die Sandsturm gestoppt. Wir konnten weiter, haben ihm natürlich von Herzen gedankt und konnten weiter dienen. Nicht? Oder in anderen Situationen auch dort, da furchtbares Gewitter. Und es ist ja so, da sind ja keine Straßen in der Steppe. Nicht? Da ist ein Sandweg und der teilt sich dann in 5 Wege auf. Ja, und dann welchen nehmen wir dann jetzt, ne? Und bei dieser Situation haben wir mal einen Einheimischen gefragt, wie er sich orientiert. Er sagt, ja, ich orientiere mich nach den Sternen. Ich sage, bitte erklären Sie mir das mal. Da ist der Polarstern, das Norden. Ne? Wie wissen Sie jetzt, ob Sie rechts oder links fahren? Ja, das muss man Erfahrung haben. Naja, die hatte ich natürlich nicht, diese Erfahrung. Ja? Aber der Herr hat immer wieder geführt und Unwetter. Und dann war das so, jetzt haben sogar die Mongolen Angst, sagte er, als wir dann da fuhren. Aber der Herr hat immer wieder, und ich möchte diese Zeit wirklich nicht missen, dass wir diesen Menschen auch das Evangelium bringen durften. Und jetzt ist interessant, wie der Herr so eine Mission beginnt. Nicht? Da kann man nicht sagen, jetzt bringen wir uns zusammen. Meistens beruft er immer einen Menschen, ja, einen Menschen. Und zwar, das war in der Mongolei so, dass ich hatte einen Vortrag über Hepatitis C gehalten, bei der Gefährdetenhilfe in Hückeswagen. Und dann riefen die mich 4 Wochen später an, es wäre ein mongolischer Arzt, der möchte eine christliche Organisation gründen und ob er kommen könnte. Dann brachte er einen Dolmetscher mit, kam zu uns nach Haus und hat es erzählt. Und dann sagte er, Bruder Weiß, ich möchte Ihnen gern 2 Fragen stellen. Naja, ist immer interessant. Wie haben Sie zu Jesus gefunden und wie führen Sie andere zu Jesus? Naja, war er mit der Antwort zu uns. Ich lade Sie ein, in die Mongolei zu kommen. Und da waren wir in fast allen Gegenden. Ist ja 5-mal so groß wie Deutschland und keine Infrastruktur. Und die Menschen waren offen. Und oft kam dann die Frage, Herr Doktor, ich möchte gern Christ werden, aber darf ich Buddhist bleiben? Nein, das geht nicht. Ein halber Christ ist gar kein Christ. Ja, was der Herr noch gezeigt hat, wie die naturwissenschaftliche Medizin gesegnet hat. Und da möchte ich einfach mal ein Beispiel sagen, die für mich umwerfend war. Ich war in Moldawien, brachten sie einen 8-jährigen Jungen zu mir, der hatte Luftnot, kein Asthma und zwar alles ausschien. Er hatte ein Papillom in den Atemwegen, das ist eine virusbuchernde Infektion. Und wir können nur abwarten, bis er jemand nicht stirbt. Ja? Und kurze Zeit vorher hatten wir Frau Professor Bockmühl kennengelernt, weil meine Frau ein Knötchen auf den Stimmlippen hatte. Und da wussten wir, dann ist auch sofort kommen. Ja? Es wurden 3 Operationen mit Laser gemacht, weil das sonst immer wieder verklebte. Ja? Der Junge lebt also heute noch, ja? Und die Mutter war natürlich dankbar. Und dann kam der Opa, ich rechnete so nach ungefähr das 6.000 Euro so etwa, wird das kosten. Dann kam er auf mich zu, der Opa, Sie haben nichts zu befürchten. Ja, ich sage, wie soll ich das verstehen? Im Moment habe ich keine Furcht, sonst öfter, ne? Ja, Sie brauchen nichts zu bezahlen. Hat Jesus schon bezahlt wahrscheinlich. Ich habe die Sache nicht weiter nachgeforscht, ja. Ein anderer Fall, auch dort, von dem Patmos-Quartett, ein Musiker, hatte arterielle Verschlusskrankheit. Beide Beine waren voller Trompen und die sagten, wir können sein Leben nur retten, wenn wir hoch amputieren hier. Und ich sagte, auch sofort kommen nach Kassel. Ich hatte gerade vorher mit einem bekannten Gefäßchirurgen zusammengearbeitet. In einer 8-stündigen Operation wurden die Beine freigelegt, ja, und er lebt also heute dann noch. Und ich saß dann am Krankenbett, als er aufwachte, sagte, lieber Bruder, der Herr Jesus hat dir nicht nur die Beine, sondern das Leben wieder geschenkt, damit du ihm weiter dienen kannst, ne? Und weitere solche Fälle, die zeigen, nicht, durch die Naturwissenschaften, das gehört zusammen, der Fortschritt, den Jesus selbst geschenkt hat, kann man helfen. Und hier ist dann noch ein Bericht über Heilung durch Stammzellen. Das ist ja ganz Zukunftsmusik einfach. Es gibt ja embryonale Stammzellen, da darf nicht in die Keimbahn eingedrungen werden, und adulte Stammzellen. Bei den Adulten entwickelt sich nur noch die Organe, aber nicht mehr die ganze Person. Und da kam ein Klassenkamerad zu mir, waren alle Beipäße gemacht, er hatte Schmerzen Tag und Nacht und sagte, Manfred, nenne mir doch den besten Gefäßchirurgen in Deutschland, dass ich da nochmal hinkomme. Ich sage, ja, da habe ich in Frankfurt angerufen und sagt, ja, da läuft gerade eine Stammzellstudie in Berlin. Da ist er dann hingeschickt, war in der Kontrollgruppe, die Schmerzen waren weiter in der Kontrollgruppe, und aber in der Gruppe, Therapiegruppe waren schon Erfolge da. Dann ist er in die Therapiegruppe gekommen. Und zwar ist das so, die Stammzellen wurden aus dem Knochenmark gewonnen und werden dann eingespritzt hier, die werden gereinigt und so weiter. Und dann entwickeln sich daraus neue Gefäße, ja. Und nach 1 bis 2 Monaten verfallen die Schmerzen. Nach 5 Jahren lebt er immer noch. Und ich bemühe mich sehr und bete viel, dass er auch zum Glauben kommt. Das ist ja noch wichtiger, nicht, als die Stammzellen, ne? Und als ich das mal auf einem Kongress so vortrage, sagen, das ist Alternativmedizin, nicht? Die glauben das gar nicht, die Wissenschaftler, dass das möglich ist. Wir sind noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel beim Herzinfarkt neue Stammzellen machen können. Aber da ist vielleicht auch eine Grenze, ich weiß es nicht. Aber ich will damit sagen, wie erstaunlich, wo jeder, auch der nichtgläubig erkennen kann, das ist doch nicht mit rechten Dingen geht das zu, ne? Das hat der Herr also auch geschenkt. Und so kommen öfter auch Patienten. Wir haben zurzeit aus Weißrussland einen Jungen mit doppelter Lippenkiefer-Gaumenspalte, der also auch in Russland nicht, in Weißrussland nicht operieren kann. Und in Deutschland gibt es keine Fachbücher, wo das steht, wie man operieren soll. Ein Team zusammengestellt aus einem normalen Zahnarzt, das ist ein gläubiger Zahnarzt, dann ein Kieferorthopäde und Gesichtschirurg in Kassel. Und es ist jetzt so, da musste erstmal die Karies beseitigt werden, mehrere Kronen. Und dann sagte ich, ja, Peter, kannst du mir die Rechnung schicken? Ne? War so auch mehrere Tausend. Das übernehme ich. Ich frage dann, warum? Warum können wir auf Erden fragen, aber im Himmel nicht mehr, weil da alles klar ist. Ne? Also, ja, ich sehe, wie ihr euch einsetzt, das übernehme ich. Ja. Dann kam dann der Kieferorthopäde, das war auch in der Größenordnung. Und der schickte eine 3-seitige Rechnung, aber die war sehr interessant. Eine solche Rechnung habe ich noch nie bekommen. Da stand nämlich drin, was er alles gemacht hat. Da stand 0.00, 0.00 immer. Und dann hat er das noch zusammengezogen auf der dritten Seite. Da kam immer noch 0.0. Ja, ich sage, was machen wir denn jetzt? Also, wenn wir kein Geld haben, sagte meine Frau, dann laden wir ihn zum Abendessen ein mit seiner Frau. Ne? War schöne Sommernacht und so. Das war dann der Abschluss. Nicht? Und es ist also so erstaunt immer wieder. Naja, und der Junge ist auch Waisenkind bis zum 18. Lebensjahr, war im Waisenhaus, ist dann von der Familie übernommen worden. Ja. Und ich habe darüber geschrieben, Jesus spricht, wer einen dieser geringsten meinen Brüdern aufnimmt, der nimmt mich auf. Nicht? Dass wir das also wissen, wie der Herr auch da wirklich Gnade schenkt. Ja, und das ist also das Wunderbare. Nicht? Und so hat er vorbereitet für die Mission. Und so durfte ich auch nach Russland und war jetzt auch wieder am ersten nach Weißrussland immerhin, dann hin und andere. Und es ist eine Freudigkeit immer. Moldawien ist ja das ärmste Land Europas, dass da die Menschen auch offen sind fürs Evangelium. Und die Mission in Moldawien fing auch interessanterweise an, als vor 20 Jahren ein Patient kam zu mir, und sagt, ich habe Tag und Nacht Schmerzen. Niemand konnte mir helfen. Ich war bei allen Fachleuten der damaligen Sowjetunion, auch in Moskau, niemand konnte helfen. Du saß auch vor mir, sagst, Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, aber Ihre Krankheitsnot, die können wir Jesus mal vorlegen. Nicht? Und dann müssen wir der Sache wissenschaftlich auf den Grund gehen. Was liegt zugrunde Ihren? Dann haben wir dein Gebet, dann haben wir einen sehr guten Neurologen, Professor Welter, hat eine Computertomographie gemacht und da war eine Arterie im Gehirn, die lief abnorm und hat eben auf den trigeminalen Nerv pulsiert und dauernd die Schmerzen ausgelöst. Und dann schrieb er, er hätte drei Gehirnchirurgen, kennt er, Professor, wo eine Kunststoffplatte ins Gehirn eingebaut wird, sodass die Arterie nur noch dagegen pulsiert, aber nicht mehr auf den Trigeminusnerv. Der war komplett schmerzfrei und sagte, bis zum Ende meines Lebens möchte ich nur meinem Herrn Jesus Christus dienen. Und dann hatte ich gesagt, ja, dann komme ich nach Moldawien, das können wir zusammen tun. Zusammen ist ja immer gut mit Brüdern, ne? Dienen auch. Kann der eine beten und der andere Zeugnis geben. Nicht? So, Gideons hatten das immer so gemacht. Und dann kam ich nach 3 Monaten dorthin, da kamen mir schon die ersten entgegen, die zum Glauben gekommen sind. Ich weiß noch eine Frau, Herr Dr. Weise, Zeit meines Lebens war ich Zeugin Jehovas gewesen, jetzt habe ich meinen Heiland gefunden, ich bin so glücklich. Und dann kam der Mann, der humpelte etwas, ja, und sagte, ich, Herr Doktor, ich war Altkommunist, Hardliner, wissen Sie, was das ist? Ich sage, kann ich mir gut vorstellen, nicht? Ja, ich habe auch Jesus gefunden, nicht? Und Sie sind dann schon heimgekehrt, nicht, inzwischen, nicht? Aber das ist so eine Freude, muss ich sagen, wenn, nicht? Da wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt und Buße tut, nicht? Mehr als über die 99 Gerechten, ja. Und so ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, und so hat Jesus uns den Missionsbefehl gegeben, ein Befehl, nicht? Also nicht eine Empfehlung, sondern Befehl. Nicht? Oder dass wir sagen, ach, mein Chef will nicht und alles, ja, wir müssen zuerst Jesus fragen. Ja? Und dann segnet er uns, er geht vor allen Dingen mit dabei, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und er ist der Allmächtige. Und so kann man Traktate geben, man kann Krankenbesuche machen, es gibt viele, viele Möglichkeiten und wir kriegen Freude und Frieden ins Herz. Und ich möchte mit einem, ich nenne das Liebeslied Jesu schließen. Liebeslied, hier steht in der Bibel nicht Liebeslied, hab das drüber gesetzt. Der Text steht in Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Ja? Dem, der uns liebt und uns von allen Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.